Ben, je ne sais pas si je suis dans, tellement dans la tradition française, je ne sais pas. Je suis peut-être aussi bien dans la tradition anglaise. Enfin, les romans anglais ou Shakespeare, enfin, me semblent plus proches parfois de l'esprit qu'il y a dans mes. Du comique, en fait, de la drôlerie, de l'humour, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'il peut y avoir dans mes dialogues, plus que les Français.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Patrick Holzapfel.
Hallo.
Und wir sprechen über die Filme von Erik Romer. Ich bin Christian Eichler, hi. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir mal diesen Filmemacher jetzt hier besprechen. Einer, von dem ich immer mal so gehört habe, aber mich noch gar nicht so viel mit seinen Filmen beschäftigt habe und jetzt sehr überrascht war, was es dann doch für Filme sind. Und ich sehr unsicher bin, ob diese 5 Filme, die wir ausgewählt haben, sinnbildlich stehen für sein Werk. Weil wenn ja, dann sind das für mich nicht diese locker flockigen Sommerfilme, die mir versprochen wurden. Das müssen wir heute, glaube ich, mal ein bisschen besprechen. Patrick, schön, dass du da bist. Bevor wir zu Romer kommen, hast du deinen nächsten Sommerurlaub schon geplant?
Ich glaube nicht. Doch, also ja, indirekt. Aber ich fahre nicht ans Meer, wie es für Romer üblich ist, sozusagen, sondern eher so Richtung Norditalien in die Berge, weil ich entkomme der Hitze. Aber ja. Es gibt ja ein bisschen Berggefühle auch in manchem Romer-Film, muss man sagen.
Mhm. Was macht für dich einen guten Sommerurlaub aus?
Das ist eine gute Frage. Dass ich mich wohlfühle an dem Ort, das heißt, dass ich ihm vertraue und dafür brauche ich Orte, an die ich mich zurückziehen kann. Keinen Massentourismus, eher ruhige Natur.
Mhm. Ja. Wie ist es bei dir, Lukas?
Na, ich mache zum einen, wie ich euch vorhin schon beschrieben habe, den Reverse Romer, eins der bekanntesten Manöver natürlich. Ich fahre jetzt diesen Sommer nach Paris. Das ist das, was alle von den Romer-Figuren tunlichst vermeiden. Sie fliehen ja geradezu in diesen Sommermonaten aus Paris. Die Stadt entvölkert sich. Und dann dachte ich mir, dann ist mehr Platz für mich. Dann kann ich allein auf dem Eiffelturm stehen und mich fragen, wo denn alle sind. Und wenn du fragst,
es ist ja was tatsächlich für mich ganz, ganz leergefegt im Sommer Paris. Ne? Das wissen viele nicht. Ja.
Das ist der Geheimtrick. Das sieht dann alles aus wie 28 Days Later oder andere Zombie-Filme, nur auf Französisch. Le Zombie, Le Revenant natürlich. Wir haben alle die Serie damals gesehen. Nein, und wenn du fragst, was einen guten Sommerurlaub ausmacht für mich, das war jetzt auch nicht eine Frage, die ich erwartet habe. Das klingt auch so ein bisschen wie so eine Herzblattfrage oder sowas. Da muss ich noch so ein bisschen drüber nachdenken.
Mal gucken, ob ihr später zusammen mal ihr beide in Urlaub fahren werdet oder nicht mit dem Herzblatt-Helikopter. Das versuche ich rauszufinden.
Ja, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, ich bin auch, was heißt empfänglicher für Massentourismus, aber für diesen reinen Entspannungs- und Minimalurlaub irgendwo am Strand zu liegen, das ist für mich schon irgendwie sehr verführerisch. So irgendwie Berge und Wandern, das reizt mich alles sehr wenig. Im Endeffekt brauche ich einfach eine Kulisse irgendwo, um zu lesen. Das ist ja eigentlich auch alles, darüber hinaus ist es egal. Also meistens fahre ich einfach irgendwo hin, wo es warm ist, damit irgendwie das Verbringen von Zeit eine andere Qualität bekommt, oder? Ich glaube, man macht da ja auch nichts irgendwie Weltbewegendes in der Regel, sondern ich brauche einfach so ein anderes Wallpaper irgendwie fürs Dasein.
Ich glaube, es ist schon gut, dass man abgestimmt ist mit den Menschen, mit denen man unterwegs ist, weil man merkt es immer in Urlauben, in denen man das nicht ist und man das Gefühl hat, die eine Person will viel zu wenig machen in diesem Urlaub oder die andere Person will viel zu viel machen. Und ich merke das immer mit meiner Freundin, dass es genau perfekt ist. Also dass es immer genau so ist, ja, wollen wir uns diese Kirche mal angucken? Ja, okay, aber wenn wir da sind, dann müssen wir auch nicht 3 Stunden da durchlaufen. Dann haben wir es so gesehen, dann gehen wir wieder weiter. Und dieses Hingehen, anschauen, ein bisschen weiter flanieren irgendwie, das ist für mich so das Perfekte, glaube ich, im Urlaub. Plus natürlich gute Gespräche auch. Das ist, glaube ich, was Romer schon auch irgendwie erkannt hat. Also wenn ich überlege, wann ich so auch mit meinen Freundinnen die tiefgründigsten Gespräche hatte, war das auch beim Wandern zum Beispiel, weil man ist sich ja auch ausgeliefert im Urlaub. Man muss ja auch irgendwie kommunizieren. Das kennt man ja, wenn man mit Leuten, mit denen man nicht so gut klickt, zu lange Zeit verbringt, dass man so am dritten Tag merkt, okay, worum geht's jetzt eigentlich hier noch? Also für mich ist, glaube ich, so ein bisschen Aktivität, aber kein Stress immer das, was ganz gut ist im Sommerurlaub.
Na, die Liebe am Nachmittag hat ja auch so eine Dialogzeile von Romer, irgendwie gehen ist für mich denken. Also dementsprechend bist du wahrscheinlich, Christian, jetzt erfährst du es, eine Romer-Figur leider.
Ja, das ist ja tatsächlich auch gut wohl, ne? Auch neurologisch oder so, keine Ahnung, diese Vorwärtsbewegung gerade am Morgen. Aber lass uns zu Erik Romer kommen. Wann habt ihr denn das erste Mal von dem gehört? Patrick, weißt du das noch? Wann du das erste Mal diesen Namen gehört hast und einen Romer-Film gesehen hast?
Also ich habe mir ja so am Ende meiner Teenager-Jahre hatte ich einen kompletten Fable entwickelt für die Cahiers du Cinéma und habe mir da diese ganzen alten Ausgaben in der Bibliothek durchgelesen, habe auch so irgendwie das Französisch, das ich in der Schule nicht gelernt habe. Also ich habe schon gelernt in der Schule, aber ihr wisst schon, nicht wirklich. Dann irgendwie
man merkt jetzt, wenn man die Romer-Filme, wenn ich die gucke mit Untertiteln, merke ich, ah ja, ein bisschen was konnte ich ja doch.
Das kommt wieder.
Aber ich könnte es nie selber übersetzen. Ja.
Genau, dann habe ich da gelesen und habe ihn eigentlich erst so in diesem Zirkel, den man als Nouvelle Vague ja bezeichnet, irgendwie kennengelernt. Und er war da nie, ist auch heute noch nicht einer meiner Favoriten. Ich bin eher so ein Rivette-Godard-Kind. Aber ich habe dann nach und nach seine Filme gesehen und natürlich, das kommt immer ein bisschen drauf an, in welchem Lebenszustand ich mich selbst befunden habe, weil ja diese Reflexionen auf Liebe und Beziehungen, wenn man da gerade sich selbst auskennt, also manche seiner Figuren kommen ja gerade aus einer Trennung, manche verlieben sich frisch, manche stehen irgendwie zwischen verschiedenen Möglichkeiten und dann kann das manchmal total klicken oder einem total fremd bleiben. Und ich glaube, mein erster Film, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber müsste Manuit chez Mo, also Meine Nacht mit Mo gewesen sein. Heißt der so auf Deutsch? Ich bin sehr schlecht mit den deutschen
Titeln. Meine Nacht bei Mot, ja.
Bei Mot, okay. Ihr müsst mir heute helfen. Ich kenne die immer nur auf Französisch. Und
ich habe nur die Englisch notiert.
Ah ja, dann werden wir uns verstehen. Also, genau. Nein, also und das hat mich damals schon sehr, sehr begeistert auf diese seltsame Art des Dialogischen, das doch irgendwie sowohl abstrakt als auch unglaublich realistisch ist. Aber darüber werden wir ja sicher sprechen.
Genau. Lukas, weißt du es noch?
Ich habe hier ja schon im Podcast gelegentlich erzählt, als ich irgendwann angefangen habe, mich mit Filmen zu beschäftigen, als ich diesen komischen Floh im Ohr hatte, hey, du solltest dich damit irgendwie beschäftigen, auskennen, habe ich ja sehr viele von diesen damals jeweils 10 Euro kostenden Arthouse-Close-Up-Boxen gekauft. Und darunter war auch die von Erik Romer. Sicher ist er auch in ganz vielen von diesen Texten aufgetaucht. Also wenn es irgendwo um die Nouvelle Vague geht, dann muss man auch Romer nennen, selbst wenn er mittlerweile wahrscheinlich mehr als die anderen in Vergessenheit geraten ist. Und die Box sagt mir, wenn ich hier gerade, ich habe sie in der Hand so drüber lest, dass er ein Filmemacher ist, der es wie kein anderer verstand, die erotische Passion des Menschen in Bilder zu fassen und in Dialoge zu weben. Und dann gibt's auch noch hier einzelne Aussagen über den Oscar-nominierten Dialogfilm Meine Nacht bei Mo, der auch der erste war, den ich von ihm gesehen habe. Und ich muss ehrlich sagen, was vielleicht auch gerade bei Patrick schon so ein bisschen anklang, das ist nicht der Filmemacher, den man, wenn man jetzt gerade Film entdeckt, als erstes am alleraufregendsten findet. Also ein Godard mit seinen Experimenten und auch mit dieser Coolness, mit dieser anderen Art von Erotik, die eher vielleicht irgendwie mit dem Hippen, mit dem, was sexy ist, irgendwie definiert ist. Das funktioniert ein bisschen anders als bei Romer, der ja auch irgendwie, wir werden darüber gleich reden, irgendwie diese Sehnsucht hat, das Klassizistische auch irgendwie hochzuhalten. Natürlich immer diesen Blick auf das Moderne hat, aber ich weiß nicht, ob das was ist, was einen als Teenager oder als junger Erwachsener irgendwie so super stark anspricht. Und deshalb habe ich immer mal wieder irgendwie ein bisschen was gesehen, hier und da mal Kurzfilme, aber so richtig intensiv mit ihm beschäftigt habe ich mich jetzt erst für die Sendung hier und ich habe noch mal irgendwie 15 Filme von ihm geschaut und fand das dann auch sehr, sehr reizvoll. Es gibt irgendwie so einen kleinen Interviewausschnitt, wo Quentin Tarantino, der ja auch sehr Romer-inspiriert ist, irgendwie darüber erzählt, er hat in dieser Videothek gearbeitet und Leute, die einen Film mochten, liehen dann gleich ganz viele aus. Und so habe ich mich jetzt gerade die letzten 2 Wochen gefühlt, wie als würde ich jetzt endlich an so einer eigentlich immer präsenten, aber ich musste lange warten, bis ich diese Entdeckung dann wirklich gemacht habe. Und ich war ehrlich gesagt im Vorfeld vor allen Dingen erstaunt, wie wenig Leute doch Romer kennen. Also sowohl bei uns auf dem Discord-Server, wo mehrere Stimmen waren, oh, den Namen habe ich noch nie gehört, bis hin zu meinem Vater, wo ich auch dachte, also der wird Godard kennen, aber Romer eben nicht. Das hat mich schon erstaunt, dass das doch eine randständigere Figur ist, als man als Cinephiler vielleicht annehmen würde.
Ich hatte auch irgendwie gedacht, der wäre bekannter. Bei mir war es aber auch so, ist mir aufgefallen, dass ich immer so mal davon gehört habe, dass es den gibt, aber er nicht der erste Name ist, auf den man stößt bei dieser Nouvelle Vague zum Beispiel, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, vielen ist er so ein bisschen in Deutschland ins Bewusstsein wieder gerückt, als er sehr oft zitiert wurde, als Roter Himmel von Christian Petzold rausgekommen ist. Da hieß es dann ganz oft irgendwie, wie ist ja wie bei Romer oder so. Und dann hat es halt so oft auch bei mir geklingelt, dass ich dachte, okay, da müssen wir jetzt, glaube ich, da mal ran und uns irgendwie damit beschäftigen. Und das stimmt, es gibt so Filmemacher. Also alle haben, wenn man irgendwie an der Autorentheorie hängt oder sagt, dass das ein interessanter Blickwinkel auf Film ist, dann haben die natürlich Ähnlichkeiten in ihren Werken, die Regisseure, Regisseurin. Und wir fragen uns in den Specials ja oft, was bleibt, was geht, wann fängt eine neue Phase an und so. Aber manche sind schon, bleiben schon sehr ähnlich, ne? Also wenn wir uns so jemanden anschauen wie Wes Anderson zum Beispiel oder Aki Kaurismäki oder so, da hat man das Gefühl, wenn man einmal Bock drauf gekriegt hat, dann kann man die auch alle hintereinander gucken und sich immer wieder fragen, okay, wer ist jetzt hier die Hauptfigur? Wie sind jetzt die Frauenfiguren hier gezeichnet? Was ist jetzt das Thema, das sich hier so durchzieht? Also es gibt so welche Werke, in die kann man irgendwie reinfallen. Als ich die jetzt mit einer Freundin geschaut habe, meinte sie auch, sie hätte Lust, noch viel mehr davon zu schauen. Also man ist irgendwie nicht zu Ende, habe ich das Gefühl, wenn man so 5 gesehen hat oder so. Denn dann fragt man sich erst, okay, wie viele Filme hat der gemacht? Wie oft kann es denn um den Sommerurlaub gehen? Was ist denn da noch alles drin? Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen so ein Werk, das gefühlt nicht endet.
Dazu Lukas, vielleicht kurz,
ja, genau, also, sag du noch mal was. Ja.
Nein, ich wollte nur sagen, es gibt ja dieses Zitat von Orson Welles, der mal gesagt hat, also jeder Filmemacher macht genau einen Film und den variiert er dann bis zum Ende durch. Also das ist ja genau diese Idee, dass eigentlich vielleicht gar nicht so viel zu zeigen oder zu erzählen ist für eine einzelne Person, sondern man kommt immer wieder auf ähnliche Themen zurück. Wobei ich dir ein bisschen widersprechen würde. Ich finde schon, dass es verschiedene Stränge gibt bei Romer. Mhm. Und da würde ich, ich würde da schon Unterscheidungen treffen, weil ja eben nicht jeder Film ein Sommerurlaub ist. Und er ja auch gerade in seinen historischen Sachen nochmal anders operiert. Und auch, er hat ja auch fürs Fernsehen so pädagogische Kinderfilme gemacht und so. Also ich meine, die werden wir jetzt heute nicht besprechen, aber das ist auch nochmal was anderes. Genau, also das nur, es ist oft so, glaube ich, dass man so einen, wie soll man sagen, so einen Geschmack entwickelt. Das ist wie in ein Restaurant eigentlich zu gehen. Ich liebe Essensmetaphern für Kino, es ist immer ganz toll. Nein, aber es ist irgendwie, man hat so eine Erwartung an diese Bilder und das bleibt einem so im Kopf verharrend. Und da ist bei Romer auf jeden Fall diese Sommerbilder, auch wenn er ja wortwörtlich alle Jahreszeiten eigentlich abgefilmt hat.
Ja. Aber es ist schon ganz interessant, dass ich weiß nicht, bei manchen hat man, finde ich, das Gefühl, manchen Filmemachern, da kommt die Person irgendwann immer automatisch durch. Also egal, was sie versuchen zu machen, ob der eine Film Western ist und der andere ist eine romantische Liebeskomödie oder sowas, man merkt dann, dass so bestimmte Themen fast automatisch, also man kann dann irgendwie nicht diese Themen nicht mit verhandeln. Aber ich finde es schon so, schon interessant, wenn man bei Romer halt sieht, es gibt schon sehr, sehr viele Filme, die vom Setup, vom Ort und sowas wirklich sehr, sehr ähnlich sind, also wo es wirklich ja bewusst ist, so oft einen ähnlichen Film auch zu machen.
Ja, da fällt mir immer Chantal Ackermann ein, die ja einmal ein Musical und einmal eine Komödie auch gedreht hat. Und die sind aber so, also das ist so, also wenn das eine Komödie sein soll, dann weiß ich nicht Bescheid. Also es ist einfach, sie wird dem nicht los, dass sie eigentlich an einem Art Existenzialismus krankt sozusagen. Und das drückt sich dann durch, also der heißt Tomorrow We Move auf Englisch. Und da geht es eigentlich um eine junge Frau, die umzieht und zwischen ihren Sachen lebt. Und das ist das ist so düster gleichzeitig und so schwer, dass so richtig das Komödiantische, was angelegt ist, eigentlich gar nicht durchkommt. Also das
würde ihr Musical strotzt es auch nicht unbedingt vor Euphorie, oder? Wir haben den hier im Rahmen unseres Ackermann-Specials auch besprochen und waren auch sehr erstaunt von, nicht von der Biederkeit, aber wie reduziert dann doch die eigentlich großen Gefühle dieser Geschichte in ihrem Stil werden.
Ja, aber das ist ja eigentlich auch schön, weil das zeigt ja, dass diese Sachen, also obwohl da eine riesige Maschine dahinter steht beim Kino, persönlich sein können. Also, und Menschen sind halt nun mal, oder haben bestimmte Obsessionen und so weiter. Ja.
Lukas, wer ist das denn überhaupt? Erik Romer.
Wie würden die Figuren aus den Filmen von Erik Romer über Filme von Erik Romer sprechen? Nehmen wir an, sie würden über sie diskutieren, wie sie sonst über Shakespeare, Huxley, Jules Verne, Picasso oder Shakespeare reden. Ich stelle mir vor, wie sie in einer geschmackvoll, aber etwas karg eingerichteten Pariser Wohnung oder in einem kleinen Ferienhäuschen in der Normandie sitzen, vor ihnen Tische wie Stillleben, voll mit Weingläsern, Äpfeln, Krimskrams, und plötzlich zieht einer von ihnen einen der Filme als Vergleichsgröße heran und das gegenwärtige Thema wird dadurch beleuchtet, vielleicht die zum Scheitern verurteilte Beziehung eines Freundes oder eine philosophische Fragestellung. Sie würden wohl nicht allzu lang bei Conte, Printemps oder La Collectionneuse bleiben, aber die Bilder und Ideen liegen im Raum. Wie Zigarettenrauch, man würde in den Straßen plötzlich Romers Figuren sehen und das Verhalten der Menschen gliche sich einem unsichtbaren Drehbuch an. Natürlich sind alle auf ihre Weise klug und müssten erkennen, dass die Fragen dieser Filme auch die ihren sind, aber ich glaube, sie würden daran scheitern. Sie würden sich selbst auf der Leinwand nicht wiedererkennen. Dazu wären sie wahrscheinlich zu eitel, auf zu narzisstische Weise selbstreflektiert. Das kann nicht ich sein, so bin ich nicht. Eines seiner Themen ist die Hilflosigkeit der Selbstanalyse. Wer sich zu oft um sich selbst dreht, hat davon nur Übelkeit. Es gibt in den Filmen von Eric Rohmer sehr viel schöne Menschen und vergleichsweise wenig Spiegel. Man schaut lieber in Gesichter. Allen wirken gelegentlich, als würden sie gerade einen Film über sich selbst sehen, nicht ihr Leben leben, als wäre da eine Distanz zu den Dingen, zu den Menschen und zur Epoche. Der französische Regisseur hatte immer Verehrer und Feinde. Manchmal wurde behauptet, in seinen 25 Langfilmen würde wenig passieren. Wahrscheinlich wurde zu oft Gene Hackmans Figur in Arthur Penns Night Move zitiert. I saw a Roma film once. It was kind of like watching paint dry. Was vielleicht noch so zu rechtfertigen wäre, dass sich fast jedes seiner Bilder wie ein gerade entstandenes Gemälde präsentiert. Würden wir in diesem Moment handeln und zugreifen, würde alles verwischen. Die Zustände haben sich noch nicht verhärtet, die Luft wirkt auf die Farbe ein und wie viel schon festgeschrieben wurde, ist unklar. Rohmers Heldinnen und Helden halten sich für frei und sind es doch nie ganz. Egal wie oft das Schicksal erwähnt wird, egal wie oft den Kaffee setzen oder den Karten gelesen wird. Rohmer handelt in Wahrscheinlichkeiten. Wenn es Mäuren oder Larsen gibt, dann sind sie längst Mensch geworden. In seinem Kino trifft Planung auf Zufall. Er pflanzt im Vorjahr Rosenbüsche, die pünktlich zum Dreh wie naturgewachsen dastanden. Seine Darsteller und Darstellerin brachten ihm Ideen, wurden Teil seiner Geschichten, inspirierten ihre eigenen Figuren, durften improvisieren und fiktionalisierten sich so halb. Und in den Filmen passiert dasselbe. Menschen werden Opfer von Erzählungen, Erwartungen, von Träumen und von Vorstellungen. Sie können nicht aufhören zu denken und sie können deshalb auch nicht aufhören zu sprechen, weil sie damit auf Mängel und Sehnsüchte reagieren. Aus demselben Grund sind sie auch stets unterwegs, im Übergang zwischen Orten und Zuständen. Man wandert, spaziert, flaniert, rennt, man fährt Zug, Fahrrad, Motorboot, Fähre oder Auto. Es herrscht immer gleichzeitig die ausgedehnte Gelassenheit von Sommerferien, aber auch ein geschäftiges Hin und Her, ein ewiger Reigen der Liebe, der Verführung. Ständig begegnet man sich zufällig oft nach langer Zeit, am Strand, auf der Straße oder im Café. Man redet mehr, man verliebt sich, man quatscht, man quasselt, man küsst sich, man hasst einander, man parliert, man versöhnt sich, man palavert, man schwatzt und dann fängt man schon nochmal von vorne an, vielleicht mit jemand anderem, damit man sich dann ein paar Jahre später wieder neu treffen kann, um zu reden. Diese Gespräche sind tendenziell eher Rhetorik als Philosophie. Wichtiger als das Gesagte sind der sprechende Körper und seine klingende Stimme. Wichtiger als der Satz ist, wie er gesagt wird. In einem Interview erklärte Rohmer, was ich tue, ich zeige. Ich zeige Menschen, die sich bewegen, die sprechen. Das ist das Einzige, wovon ich etwas verstehe. Aber es ist mein wahrer Gegenstand. Der Rest ist Literatur. Ja, Literatur als Vorbilder nennt er oft Autoren, Balzac oder Dostojewski, Hemingway, Philosophen wie Blaise Pascal, François de Rochefort, Stendhal und viele mehr. Gearbeitet wird bei Rohmer eigentlich nie. Büros und Geschäfte wirken wie Staffage. Dekorateurin, Kunsthändler, Kellnerin, Ethnologin, Musiker, Mathematiker. Egal. Menschen sind nicht ihr Beruf, nicht ihre Bildung, sondern die Summe ihrer Liebschaften. Sie begehren und werden begehrt. Und das macht sie nicht nur zu Menschen, sondern rechtfertigt auch ihre Existenz. Meist sind es Dreiecksbeziehungen, ein Mann zwischen zwei Frauen, eine Frau zwischen zwei Männern, manchmal aber auch etwas komplexere Konstellationen, Parallelogrammbeziehungen, Trapezbeziehungen. Bei Firmen wie Contenton muss man sich sicher auf die nicht-euklidische Geometrie zurückgreifen. So oder so müssen Entscheidungen getroffen werden. Die Menschen müssen wählen. Für immer driften wird hier nicht unbedingt empfohlen. Die Liebe träumt dann oft von ihrer eigenen Ewigkeit und vergeht dann doch mit dem nächsten reizvollen Augenaufschlag. Liebe und Treue werden überholt. fetischisiert und sind trotz vieler Lächerlichkeiten das einzige von Wert. Es gibt Thesen, die Zivilisation oder Kultur verächtlich zum dünnen Deckmantel über den menschlichen Begehren erklären, und Romer würde wohl zustimmen, das aber als eine höhere Weihe begreifen. Romer treibt eine Suche nach moralischen Wahrheiten. Wie gesagt, Liebe statt Arbeit. Im Kino von Romer sind Pausen Bewegung. Unterbrechungen sind der einzige Moment, in dem etwas passieren kann, denn Anhalten ist zumindest eine Veränderung des Bewegungszustands. Oder wie ein bekannter amerikanischer Kritiker über Romer schrieb, er ist interessiert an der Zeit zwischen den großen Momenten, die Zeit, wenn Langeweile und Desillusionierung einsetzen und wir nach den Zeichen und Omen der Veränderung suchen. Vielleicht glaubt er, dass wir den Charakter einer Person am besten erkennen können, wenn wir beobachten, wie sie sich verhalten, wenn nicht über sie geurteilt wird. Im selben Text heißt es dann später noch, er nimmt eine vollständige Geschichte, eine Liebesgeschichte zum Beispiel, und lässt Anfang und Ende weg, weil sie immer gleich sind. Er schaut sich auch an, was übrig bleibt, und wählt die Teile, die am meisten Charakter offenbaren. Darüber macht er dann einen Film. Man müsste vielleicht anmerken, die Filme enden natürlich, oft sogar mit so einer Art Pointe. Manche fühlen sich an wie lange Witze, aber Romer erzählt mit einer luftigen Offenheit, sodass der Triumph und die Katastrophe nie absolut sind. Er erzählt nie zu den Regisseuren, für die das Ende ihres Films auch das Ende der Welt ist. Dafür liebt der Bazin-Anhänger die angesammelten Landstriche zu sehr, die Natur, die sich in den Momenten des Glücks an seine Figuren schmiegt, bis man sie für einen Teil dieses Glücks hält. Aber natürlich stehen Bäume und Blumen, Dünen und Berge immer noch da, wenn alle Liebe verloren ist. Die Menschen stellen einander hier Fragen. Immerzu, sie sind beseelt von einer grenzenlosen Neugier, oder zumindest sind sie ziemlich gut darin, ein universelles Interesse am Gegenüber zu heucheln. Einsame Menschen sehnen sich nach der Nähe anderer einsamer Menschen. Romers Figuren träumen davon, ein anderer zu werden, oder auch sie selbst, oft wissen sich selbst nicht so ganz. Als Zuschauer lernen wir sie nie ganz kennen. Ich denke grundsätzlich, und nicht nur in Bezug auf politische Veränderungen, dass ich Leute nicht sonderlich mag, die ganz aus einem Guss sind. Ich bin kein Freund des Manichäismus, demzufolge eine Seite gut, die andere böse ist. Ich mag es sehr, wenn eine Figur nicht von vornherein einzuordnen ist. Das ist in all meinen Filmen so, selbst wenn es in erster Linie um Gefühle geht. Eric Romer, Filmemacher, Romancier, Katholik, Journalist, Essayist, Filmkritiker, Theaterregisseur, ist selbst nicht von vornherein einzuordnen. Vielleicht so der Älteste, der Geheimnisvollste, der Konservativste und der Gelehrteste der Nouvelle Vague. Laut der Biografie von Antoine de Bassac und Noël Herbé wurde Maurice-Henri Joseph Scherrer am 21. März 1920 in der Stadt Tulle geboren. Er war also etwa 10 Jahre älter als Godard und 12 Jahre älter als Truffaut. Man muss auf diese Biografie verweisen, weil es bei ihm, bei derartigen Fragen, immer einen ganzen Katalog von Antworten gibt. Nicht nur der Geburtsort, Geburtsdatum oder der Beruf seiner Eltern wechselt in den Interviews ständig. Seinen ersten Roman Elisabeth veröffentlicht er als Gilbert Cordier. Eric Romer arbeitet am ersten Kurzfilm und an Filmartikeln. Für Freunde war er oft Le Grand Momo. Und dann gab es auch noch Sebastian Erm, Dirk Peters, Anthony Barrière. Die Liste ist unglaublich lang. Da sind sehr viele Noms de Plume, Noms de Guerre, je nachdem, wie man das sehen will. Lebensläufe lassen sich umschreiben. Sogar seiner eigenen Mutter spielte er bis zu ihrem Tod vor. Er wäre nicht einer der erfolgreichsten Filmemacher des Landes, sondern Professor. Menschen können sich selbst erfinden und immer neu erzählen. In Out One von Jacques Rivette spielt er zumindest einen Balzac-Experten. Und ehrlich gesagt war er auch einer. Er hatte ohnehin wahnsinnig vielfältige Interessen, produzierte auch Theaterstücke, Hörspiele, schrieb in den 90ern ein Buch mit dem Titel Von Mozart zu Beethoven. Nach seiner Dissertation über Raumorganisation in Murnaus Faust legte er 1972 seinen Doktorexamen ab und unterrichtete Filmregie an der Universität Paris-Nanterre. Sicher ist, nach Schule und dem eher gewaltarmen Militärdienst studierte an der École Normale Supérieure klassische Literatur. Er arbeitete als Lehrer in Paris und Vierzon. Als er am Ende des Zweiten Weltkriegs Paris befreit, allein hat er das gemacht, das war nicht schlecht von ihm. Ey, also erstaunlich, vor allen Dingen, indem er gar nichts gemacht hat.
Hätte mich nicht gewundert in dieser Auflistung.
Vielleicht hat er das erzählt, ich würde es ihm zutrauen. Als am Ende des Zweiten Weltkriegs Paris befreit wurde, saß Romer in einem Hotelzimmer und schrieb über die Liebe. Er war der Welt immer gleichzeitig sehr nah und sehr fern. Er sah sich ja auch gleichzeitig als Klassizist und Modernist, wie er in seinem wahrscheinlich berühmtesten Aufsatz, seiner berühmtesten Aufsatzreihe Marmor und Celluloid von 1955 schrieb. Ich liebe die Epoche, in der ich lebe, nicht nur, weil sie wie keine andere in der Lage ist, die Vorteile der Vergangenheit mit denen der Gegenwart zu verbinden, sondern weil ihr wirkliches Aussehen nicht mit dem zu verwechseln ist, das die zeitgenössischen Mythen von ihr zeichnen. Ich liebe sie genug, um mir zu wünschen, dass auch sie ihr Erscheinungsbild ändert, wenn das erforderlich ist, dass sie trotz des lebendigen Eindrucks, den sie vermittelt, bereit ist für die Epoche, die auf sie folgt. Kurz, ich wollte hier vor allem meine Zeit verteidigen, indem ich die Kunstform rühme, die sie hervorgebracht hat und in der ihr sie getreuestes Spiegelbild findet. Weil ich im Namen dieser modernsten Angelegenheit spreche, konnte ich wieder, wie in den vorigen Betrachtungen, in aller Freiheit einen bewundernden und respektvollen Blick auf die Vergangenheit werfen. Ein Filmemacher, wie er vergleichsweise spät geworden ist. In den Cafés von Paris trifft er die Menschen, die ihn zum Cineasten machen. Als nach dem Krieg plötzlich Bilder aus aller Welt eintreffen, beginnt er zu schreiben. Zuerst für La Revue du Cinéma, dann ab Anfang der 50er Jahre für die Carrière du Cinéma. 1955 entsteht zusammen mit Claude Chabrol das erste Buch über Hitchcock. Ab 57 vertritt er André Bazin als Chefredakteur. Ab 59 bekleidet er diesen Posten offiziell. In diesen Jahren arbeitet er oft an Kurzfilmen mit seinen Nouvelle Vague Kollegen. Sein erster richtiger Film, Les Cines du Lion, entsteht erst 1959. Er arbeitet fürs Schulfernsehen und mit Les Collectionneurs von 1967 feiert er seinen ersten Erfolg. Mit Moi Nuit Chez Moi wird er international bekannt. Rein gaben seiner Karriere eine gewisse Ordnung. Von 1962 bis 1972 dreht er Six Contes Moraux, also sechs moralische Erzählungen. Die 80er waren definiert von den sechs Comédies et Proverbes. Von 89 bis 98 entstanden die Contes des Quatre Saisons. Doch seine Karriere ist nicht auf diese stets in der Gegenwart spielenden Zyklen zu reduzieren. Historische, oft literarische und visuell höchst artifizielle Filme wie Perceval von 1978 oder seinen ersten Digitalfilm L'Anglaise et la Duc von 2001 zeigten eine andere Strömung seines Schaffens. Literaturverfilmungen, Schäferstücke, Agenten-Thriller, Episodenfilme. Romer wirkt schneller berechenbar, als sie wirklich berechenbar sind, diese Filme. Die Carrière du Cinéma musste in den 60ern nach einer Revolution gegen sich verlassen. So schlug er eigene Pfade ein, gründete eine eigene Produktionsfirma. Seine Filme verlaufen meist streng chronologisch, fast tagebuchartig, sodass Zwischentitel uns sogar den exakten Tag ankündigen. Manchmal dauern die Ereignisse eines Tages 20 Minuten, manchmal weniger als 30 Sekunden. Zeit und Raum scheinen bei ihm immer greifbar und fließen, und doch allzu schnell fließen sie uns auch durch die Finger. Ist ein Sommer wirklich länger als 90 Minuten? Die Kalenderblätter rauschen vorbei. Eric Rohmer starb am 11. Januar 2010 in Paris. Von seinem Grab lässt sich wenig ablesen. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt über die einzelnen Filme zu sagen haben.
Huiuiuiui, was für eine Zusammenfassung das wieder war. Ich bin wie immer begeistert und stelle wie immer die schwierigste Frage jetzt an Patrick. Von diesen ganzen Sachen, gibt es was, was du besonders interessant findest an Eric Rohmer? Vielleicht so eine Facette, die wir im Auge behalten sollten, wenn wir jetzt über diese Filme sprechen.
Ich muss sagen, der Lukas hat das ja erwähnt, dieser Klassizismus, der ja vieles bewirkt hat dann in seinem Schaffen. Also einmal diese Hinwendung an Literatur, an das Erzählende, dann aber auch, was sein Umgang mit Politik im Film betrifft, der ja eigentlich im Vergleich zu seinen Kollegen sehr reduziert ist. Und dadurch entstanden dann auch diese Reibungen natürlich, mit der Carrière du Cinéma. Er ist einfach kein Modernist wie die anderen. Und das finde ich schon spannend, auch wie sich das vielleicht in den Filmen zeigt, wie, was für eine Idee von Kino und auch von in der Welt sein sich da eigentlich manifestiert. Weil das ist nicht diese Idee, die wir eben mit auch so leicht mit Nouvelle Vague verbinden, dieses ein bisschen Hippe, würde ich fast sagen, das Moderne, das sich irgendwie das Kino vorknöpft, um es nochmal ganz neu aufzustellen. Sondern das ist eher etwas, was noch das Kino zurückführen möchte auf etwas, was schon mal war, also auf ältere Künste fast, auf eine Art von Anwesenheit, von Aufmerksamkeit und auch von Flüchtigkeit, wie auch schön gesagt wurde. Und das finde ich an ihm sehr, sehr spannend, weil gleichzeitig wirken seine Filme doch irgendwie frisch, Und das, also im Sinne von, es wirkt jetzt nicht wie sich, also es ist nicht dieses französische Vorkriegskino, gegen das sich ja die Nouvelle Vague aufgelehnt hat. Dafür sind seine Figuren viel zu jung und es wirkt doch manchmal so ein bisschen ironisch und so weiter. Es ist nicht dieses Heldenkino, ja, der 30er Jahre in Frankreich. Genau, darauf würde ich.
Was meint ihr mit Klassizismus im Film, dass es sich auf andere Künste bezieht oder auf eine noch klassischere Zeit des
Eine Mischung.
Kinos?
Also ich würde sagen, es ist eine. Er bezieht sich einmal schon auf klassisches Hollywood-Kino. Das haben ja aber eigentlich alle gemacht in der Nouvelle Vague. Er hat es halt so übersetzt, dass er sich schon für was. Also seine Form bricht jetzt nicht mit dem Kino. Das heißt, es gibt jetzt nicht diese Jump Cuts von Godard, es gibt nicht diese Endlos-Takes von Rivette. Er will auch, dass wir als Zusehende dem Film immer folgen können. Das ist jetzt nicht so, dass er uns da vor Rätsel stellt. Genau, er ist damit eigentlich am verwandtesten mit Truffaut aus dieser Gruppe, der da ja auch jetzt nicht gerade aus allen Rohren gefeuert hat. Aber wenn man die Godard-Filme anschaut von den frühen, also jetzt nur mal angefangen, bei den späteren müssen wir gar nicht anfangen, das ist ja ein einfach Bruch mit dem Kino. Das meine ich damit zu einen und zum anderen meine ich damit diese eben Berufung auf Literatur, auch auf Malerei, die für ihn sehr wichtig war, also auf die klassischen Künste, die er versucht mit einzubauen. Und zuletzt ist es eine philosophische Sache. Also er ist ja auch ein Katholik. Und hat sich mit Katholizismus extrem beschäftigt in seinen Filmen. Und es geht um so alte Werte, würden wir das heute. Also er war eigentlich ein alter weißer Mann avant la lettre, aber er hat, aber aus heutiger Sicht wirkt das nicht so, wie wir heute alte weiße Männer verstehen. Also es ist ein
Ja.
bisschen tricky, genau.
Also, du müsst überlegen, in der Zeit, in der alle darüber reden, hey, irgendwie, wer zweimal mit derselben Pen gehört schon zum Establishment, macht der Filme über Treue und über Leute, die genau diesen Zeitgeist aufsaugen und damit wahnsinnig unglücklich sind. Also, all diese driftenden Suchen, die gelöst sind von äußeren Wertstrukturen, die betrachtet er schon mit großer Skepsis. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist der Klassizismus auch wirklich so ein Wiederaufleben lassen, so eine Sehnsucht, die irgendwie man bei vielen Konservativen hat, nach so einer anderen goldenen Zeit. Also, wieso inszeniert man irgendwie Schäferstücke, die auf das 5. Jahrhundert zurückgehen? Oder warum macht man was über Parzival oder irgendwie, weil man natürlich auch irgendwas an dieser Zeit spannend findet. Und wenn die Revolution bei ihm 2001 die Bösen sind, also der Mob mit Mistgabeln und Fackeln und irgendwie man eher Sympathie trägt für die von der Revolution Verjagten, dann ist da natürlich auch eine bestimmte Mentalität drin enthalten. Und ich habe von der amerikanischen National.
Welche Revolution
Die
meinst du? Welche
französische,
Revolution
als in
2001?
dem Film von 2001, die Lady und der
Ah.
Herzog heißt der Film, glaube ich, auf Deutsch, ist die französische Revolution schon sehr skeptisch, sehr kritisch dargestellt, auf jeden Fall. Und ich glaube, das würden wir ja heute so aus unserer Perspektive wahrscheinlich oft hinterfragen, sondern unsere Skepsis beginnt dann ja eigentlich in der Regel so danach oder beim Schreckensregime und sowas. Und ich habe das Gefühl, seine setzt früher beim Akt an. Und ich glaube auch manchmal ist es irgendwie diese Sehnsucht nach, und das ist jetzt vielleicht eine komische Formulierung, nach dem Mensch irgendwie als so eine Statue, irgendwie als ein Ideal von Schönheit. Also, dass in seinen Filmen ehrlich gesagt gar keine wirklich hässlichen oder fettleibigen oder irgendwie andersartigen Menschen vorkommt, ist schon, finde ich, bemerkenswert, oder? Also, mir fallen jetzt zumindest kaum Beispiele an von Menschen, die nicht so bestimmten Idealen reden. Ich glaube, am Anfang von La Collectionneuse haben seine Figuren irgendwie ein kurzes Gespräch darüber, dass sie nicht mit hässlichen Menschen befreundet sein können. Und ich glaube, er hat auch schon sehr alte Vorstellungen von Schönheit irgendwie in seinem Kino.
Ja, also.
Stimmt, wobei die sehr rissig sind, diese Statuen, ne? Das ist eigentlich interessant. Ja, die sind von außen, denkt man immer oft, wenn man die das erste Mal sieht. Das fand ich ganz interessant bei den Filmen, wenn die so das erste Mal reinkommen, gerade diese Typen, denkt man manchmal, boah, was ist das denn für ein Mann oder für ein
Ja.
jugendlicher Erwachsener oder sowas, was für ein Tausendsasser. Und sobald die reden und reden, denkt man sich irgendwie, boah, was ist das denn für ein furchtbarer Typ eigentlich so ungefähr. Also ja, stimmt, das hat was Gemeißeltes, aber auch immer, was das zeigt, dahinter ist dann vielleicht auch gar nicht so
Das
viel.
ist ja
Ja, das
auch,
ist das
finde
Spannende
also,
vielleicht.
nein,
Sorry,
nein, das ist
mach
ja
du.
auch, ich wollte nur dazu was sagen, das ist ja auch diese Art von Politik, sage ich mal, oder von Blick auf die Welt, Blick auf Menschen, zeichnet sich durch also diese Hinwendung an so eine Ambivalenz, an eine Ambiguität im Menschsein aus. Also das heißt, das ist ja das Gegenteil von einer Figur, die jetzt ein Ideal verkörpert, sondern sie verkörpert vielleicht ein Schönheitsideal, aber auf der anderen Seite vielleicht menschlich ist sie ganz schwer zu lesen. Also es war mir auch immer sehr wichtig, dass die Figuren nicht eindeutig sind, dass es diese ganze Zeit hin und her springt. Und das ist natürlich, entspricht genau dieser Art von Lukas hat es konservativ genannt. Ich finde, das ist in Frankreich auch nochmal anders zu verstehen, weil da gibt es immer wieder diese Intellektuellen, die sich so komplett zurückziehen und die alten Werte hochhalten. Das gibt es ja in jeder Kunst in Frankreich, ganz große Figuren. Also Paul Valéry wäre ein ganz großes Beispiel für jemanden, der im Elfenbeinturm leben wollte. So. Und dazu passt natürlich auch diese Identitätsmischmasch da bei Brumaire, wo keiner so genau weiß, ist er eigentlich wirklich dann geboren und was ist da eigentlich los und seine Namensänderung, genau.
Ja, ich musste da irgendwie an Usman denken oder sowas, der ja auch diese Rückzugserzählung mehrfach so in seiner Karriere hat. Ich meinte das übrigens auch gar nicht negativ unbedingt, das Konservative. Ich habe das Gefühl, er hat schon irgendwie eine sehr interessante Art von der Welt erzählen gefunden. Und ich würde nie sagen, dass ein konservativer Künstler für mich automatisch darin eine negative Wertung enthält, sondern ich finde das ehrlich gesagt oft faszinierend, wie offen Film als Form dann trotzdem ist von ganz vielen verschiedenen Richtungen und Überzeugungen eben für sich und ganz persönlich auf sie bezogen werden kann halt. Also ich habe irgendwie einen Text von der National Review, von diesem sehr amerikanischen, von William F. Buckley gegründeten Magazin in den USA gelesen, der Nachruf auf Brumaire, wo man so sagte, ja, und weil er irgendwie viel so von Liebe und Ätherischem und so erzählt hat, haben das so Liberale auch akzeptiert. Und das klang da irgendwie so abfällig, so als, ja, die haben den Kern eigentlich gar nicht verstanden. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein Kino, das schon doch sehr offen ist für sehr viele Perspektiven und Blicke, was in der Ambiguität dieser Figuren ist, aber auch darin, dass, keine Ahnung, wenn da irgendwie diese Statuen stehen, dann ist das nicht irgendwie wie bei so, keine Ahnung, dem Twitter-Statuen-Account, dem Cultural Tutor oder sowas, so diese moderne Art von Konservativismus, die sehr modern ist und die all diese Symbole so gegen die Gegenwart in Stellung bringt, sondern es ist irgendwie immer so eine Ergänzung, es ist immer so diese Sehnsucht, also wirklich das klassische Konservative im Sinne von dem Bewahrenden. Und dazu passen ja auch die wenigen politischen Aktivitäten, die er in seinem Leben so gemacht hat, wie seine spätere so ökologischer Aktivismus, der irgendwie in den 80ern, 90ern irgendwie stattgefunden hat, passen oder irgendwie sein Kämpfen gegen zu viel Autos in Innenstädten. Er hat so eine Pro-Pedestrian-Campaign in den 70ern irgendwie mit geführt und unterstützt und so. Und ich glaube, das sind so, ich meine, er hat ja auch mit diesem Mediathekenfilm von 93 einen stärker politischen Film gemacht. Das ist ein Interesse, das später kam, aber es ist halt eben immer sehr kompliziert.
Ja, es ist kompliziert in den Filmen von Brumaire. Die Figuren sind durchaus gespaltene, so wie unsere Hörerinnenschaft hier. Die sitzen jetzt alle da und hören sich das an und denken, jetzt wurde schon so viel erzählt über Eric Brumaire. Wie sind denn jetzt die Filme eigentlich? Und das Problem ist, ein paar können das jetzt hören und die anderen gar nicht. Da hört einfach die Folge einfach so auf, weil sie Katz nicht finanziell unterstützen. Auf steadyhq.com/Katz geht das. Wenn ihr das macht, dann geht einmal unser Podcast immer weiter, so wie die Gespräche in einem Film von Brumaire. Immer wieder in Sommerurlaub, immer wieder eine neue Folge Katz, immer wieder ein neues Special jeden Monat. Und ihr könnt dann auch genau diese Folge jetzt hier weiterhören. Wir sprechen über, ich sag jetzt mal die englischen Titel, My Night at Maud's, Claire's Knee, The Green Ray, A Summer's Tale und The Romance of Astrea and Celadon. Das ist sein letzter Langfilm gewesen. Danke an alle, die uns schon unterstützen. Die können uns jetzt
ganz hören. Wichtig, wir haben fast 666 zahlende Mitglieder und ich finde, das wäre eine sehr schöne zu erreichende Zahl. Also noch zwei Leute bitte, dann bleibt es dabei erstmal.
Ja,